Liebe Gemeinde, letztens haben wir uns gefragt, ob alle Menschen wirklich an denselben Gott glauben. Und heute tut sich die Frage auf, ob der Gott des Alten Testaments auch der Gott des Neuen Testaments ist. Und vielleicht haben Sie sich diese Frage ja auch schon mal selbst gestellt. Ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wirklich derselbe Gott, von dem Jesus gesprochen hat und den er Vater genannt hat? Oft wird ja vereinfachend gesagt, der Gott der Israeliten, der Gott des Alten Testaments, sei ein Gott, der straft und Rache übt. Und der Gott Jesu ist ein barmherziger und gnädiger, liebender Gott. Der heutige Predigttext scheint zunächst diesen Eindruck zu bestätigen, aber wer genau liest und genau hinhört, und das wollen wir heute tun, der wird erkennen, dass es sich im Alten wie im Neuen Testament um den einen wahren Gott handelt, um den liebenden und gerechten Gott. Aber hören Sie selbst aus dem Buch des Propheten Hesekiel im 18. Kapitel, und es ist die Übersetzung Gute Nachricht. Das Wort des Herrn erging an mich, Hesekiel. Er sagte: Was habt ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Ihr sagt, die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. So gewiss ich, der Herr, lebe. Niemand von euch, niemand in Israel wird dieses Wort noch einmal wiederholen. Ich habe das Leben jedes Einzelnen in der Hand. Das Leben des Sohnes, so gut wie das Leben des Vaters. Alle beide sind mein Eigentum. Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Wenn aber der Verbrecher umkehrt und das Böse lässt, das er getan hat, wenn er alle meine Gebote befolgt und das Rechte tut, bleibt er auch am Leben und muss nicht sterben. All das Böse, das er früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet. Weil er danach das Rechte getan hat, bleibt er am Leben. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Sagt Gott der Herr. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Wenn aber der Rechtschaffene sich vom rechten Weg abwendet und Böses zu tun beginnt, dieselben Abscheulichkeiten wie der Verbrecher, soll er dann am Leben bleiben? Nein, all das Gute, das er früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet. Weil er mir untreu geworden ist und Böses getan hat, muss er sterben. Jeder einzelne von euch bekommt das Urteil, das er mit seinen Taten verdient hat. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Kehrt also um und macht Schluss mit allem Unrecht, sonst verstrickt ihr euch immer tiefer in Schuld. Trennt euch von allen Verfehlungen, schafft euch ein neues Herz und eine neue Gesinnung. Warum wollt ihr unbedingt sterben, ihr Leute von Israel? Ich habe keine Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Also, kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Kurz zum historischen Hintergrund. Die Situation der Israeliten ist folgende. Es ist die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, die im 6. Jahrhundert vor Christus anzusiedeln ist. Und Hesekiel war einer der Propheten, der auch nach Babylon ins Exil weggeführt wurde. Und dort herrschte nun unter den Israeliten dieses Sprichwort: Die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. Das heißt, es herrschte die Vorstellung, dass die Elterngeneration dieser ins Exil weggeführten schuld an dem ganzen Dilemma war. Unsere Väter haben gesündigt und wir werden jetzt dafür bestraft. So jammern und beklagen sich die Israeliten. Aber Gott lässt dieses Wort, diese Ausrede nicht mehr gelten. Und ich glaube, Gott lässt es auch nicht gelten, wenn wir Ausreden suchen für unsere sündhaften Begierden. Wir sagen ja auch manchmal, ja, das liegt in der Familie, mein Großvater hat schon, meine Mutter, mein Vater haben das so gemacht, ich kann nicht anders, ich kann nicht aus meiner Haut. Wir reden uns ja auch gerne heraus, dass wir bestimmte Dinge nicht ändern können, einfach weil die Gene oder unser Charakter oder die äußeren Umstände uns dazu verleiten. Aber schuld sind wir nicht. Und genau diesem Denken widerspricht Gott. Er lässt durch seinen Propheten Hesekiel ausrichten: Jeder von euch ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Jetzt werden die Bibelkenner unter Ihnen sagen: Ja, aber irgendwo steht doch im Alten Testament, dass Gott die Schuld heimsucht bis ins dritte und vierte Geschlecht. Das stimmt, Das wird erwähnt, da wo es auch um die 10 Gebote geht, im Zusammenhang mit den 10 Geboten, einmal im 2. Buch Mose und einmal im 5. Buch Mose. Und das zeigt auch, wie wichtig Gott und wie wichtig den Israeliten die Einhaltung der Gebote waren. Und trotzdem möchte ich heute ein neues Verständnis von Strafe aufzeigen. Aus der Erziehungswissenschaft kennt man das vielleicht auch. Oft denken wir ja, Strafe ist etwas, was von außen als Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten ausgeführt wird. Und im Rechtssystem ist das oft auch so. Aber die Strafe, so glaube ich, die Gott hier meint, ist eher eine Folge, eine Konsequenz dieses sündhaften Verhaltens. Also wenn ein Vater ein böses Verhalten oder ein sündhaftes Verhalten an den Tag legt, dann ist doch völlig klar, dass das Auswirkungen auf seine Kinder hat und vielleicht sogar Enkel. Und wenn diese Kinder sich eben nicht abkehren oder abwenden von diesem Verhalten, dann wird dieses Verhalten weitergelebt und weitergegeben von Generation zu Generation. So setzt sich der Fluch der Sünde fort. Gott sagt, wer mir untreu wird und Böses tut, der muss sterben. Aber nicht als ob da kein Zusammenhang bestünde zwischen Tod und Sünde, sondern wenn Menschen sündigen, dann hat das den Tod zur Folge, dann hat das zerbrochene Beziehungen zur Folge, es hat ein zerbrochenes Leben zur Folge, Enttäuschungen, Verletzungen. Da, wo Böses getan wird, da sterben Menschen, da herrschen Streit und Uneinigkeit. Und genau so, in diesem Sinne steht es nämlich auch im Neuen Testament. Paulus schreibt, der Sünde Lohn, also das, was die Sünde nach sich zieht, ist der Tod. Oder Jakobus schreibt, ist vielleicht noch eindeutiger, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, also wenn man der Begierde nachgibt, folgt daraus die Sünde, das sündhafte Verhalten. Und die Sünde wiederum gebiert den Tod. Also das ist eine Folge, eine Konsequenz des Verhaltens, wo ganz am Ende der Tod, das Sterben steht. Wer Gottes Gebote missachtet, wer anderen Göttern dient, egal ob es um Besitz oder Ehre oder Ansehen geht, der wird aus diesem Verhalten den Tod ernten und nicht das Leben. Sprich, dieses Verhalten wird nicht zu einem erfüllten, ewigen Leben führen. Aber so können wir jetzt fragen, wie kann man denn diese Kette von Sünde und Fluch durchbrechen? Und der Predigttext sagt es uns, allein dadurch kann solch eine Kette von Fluch und Sünde durchbrochen werden, indem der einzelne Mensch, jeder einzelne von uns, eine Entscheidung trifft und umkehrt, nämlich zu Gott hin, dass er sich abwendet vom Bösen und hinwendet zu Gott. Das ist der Durchbruch zum Leben. In der Hinwendung zu Gott und zu seinen Geboten eröffnet sich der Weg zum Leben. Und jeder kann diese Entscheidung eigenverantwortlich treffen, ganz egal, was die eigenen Vorfahren gemacht haben. Egal, wie das eigene Leben bisher ausgesehen hat. Auch egal, was ein Volk an Last, an Schuld aus der Vergangenheit mit sich herumträgt. Wir heute, unsere Generation, kann eine neue Entscheidung treffen, dass wir uns Gott zuwenden, dass wir mit ihm und für ihn unser Leben leben wollen. Jede und jeder ist Eigentum Gottes. Und Gott möchte, dass sich jede und jeder von seinem sündhaften Verhalten abwendet und zu ihm bekehrt. Er will, dass jeder Mensch ein reines Herz und eine reine Gesinnung hat. Und dafür würde Gott alles tun. Denn das ist sein tiefstes Begehren, seine tiefste Sehnsucht, Menschen zur Umkehr zu bewegen. Das war zur Zeit des Alten Testamentes so, das war zur Zeit des Neuen Testamentes so und das ist zu unserer Zeit heute so. Und diese Absicht Gottes, die ja auch in unserem Predigttext deutlich wird, die zeigt einfach das große Herz Gottes, das große Vaterherz, was einfach voller Liebe für uns Menschen ist. Und dieser Liebe hat Gott selbst einen Namen gegeben. Jesus Christus. Jesus selbst sagt, wir haben es als Wochenspruch gehört, dass seine Mission war, Menschen zu suchen und selig zu machen, die sonst verloren gegangen wären. Also genau das, was Gott durch den Propheten Hesekiel hat verkünden lassen, wo er gesagt hat, ich habe keine Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Verbrechen sterben muss. Also kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Dass Jesus nicht nur so geredet, sondern auch so gehandelt hat, möchte ich Ihnen anhand von 3 Beispielen erläutern. Das erste Beispiel ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Sie erinnern sich, dass ein paar Pharisäer einst zu Jesus kamen mit einer Frau, die sie beim Ehebruch erwischt hatten. Und sie haben zu Jesus gesagt, dem Gesetz nach hat sie die Steinigung, den Tod durch Steinigung verdient. Das heißt, die Pharisäer tun genau das, was nicht Gottes Absicht mit dem Gesetz ist. Sie verwenden das Gesetz, um Menschen zu verurteilen, zu richten oder gar zu töten. Dabei dient doch das Gesetz dazu, dass Menschen sich wieder auf den richtigen Weg besinnen, dass sie von ihren bösen Taten ablassen. Und genau das tut jetzt Jesus. Er verhält sich genau so, wie Gott es selbst durch den Propheten Hesekiel verkündet hat. Er verurteilt nicht die Frau, er sieht ihre Schuld, aber in seiner Liebe für diese Frau ermahnt er sie zur Umkehr. Er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Mit anderen Worten, kehr um, fang an, anders zu leben. Du siehst doch, dass das zu nichts führt, dass nur Beziehungen kaputt gehen, Verletzungen entstehen, die nur schwer zu reparieren sind, wenn überhaupt. Er gibt ihr eine Chance, ihr Leben zu ändern, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen. Jesus will ihre Rettung und nicht ihren Tod. Das zweite Beispiel, Zachäus, finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 19. Zachäus war ein betrügerischer Zöllner. Er hat sich Reichtum angehäuft auf illegale Weise und viele wussten das. Sie haben das gesehen und sie haben ihn auch dafür verurteilt. Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht wenige ihm auch eine richtige Krise gewünscht hätten, sozusagen als Bestrafung für sein unfaires Verhalten. Aber Jesus ist der Erste, der sich ihm zuwendet in Liebe. Jesus ist der, der seine Rettung will, seine Umkehr, sein Leben in Ewigkeit. Und er sagt zu ihm, komm, ich will bei dir heute zu Gast sein. Gott sagt, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Wenn wir ehrlich sind, wir haben manchmal Freude daran, Schadenfreude, wenn die, die sich schlecht verhalten, auch mal dafür bestraft werden. Aber so ist nicht das Herz Gottes. Und das dritte Beispiel aus dem Johannesevangelium Kapitel 9. Die Jünger fragen Jesus, als diese einen blindgeborenen Menschen begegnen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Und in dieser Frage erkennen wir dieselbe Denkweise, die sich eben auch unter den Israeliten im Exil breit gemacht hatte. Die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. Also die Kinder haften für die Schuld ihrer Eltern. Jesus erkennt diese Denkweise bei den Jüngern und er antwortet, weder die Eltern noch er selbst haben gesündigt, sondern Gottes Herrlichkeit soll an ihm offenbar werden. Für solche Sätze liebe ich Jesus, einfach weil sie einen ganz anderen Denkansatz offenbaren. Wir denken oft von der Ursache her, von der Schuld her. Wer hat Schuld? Das geht schon bei Kinderstreitereien los. Wer hat angefangen? Wer hat Schuld? Aber Jesus denkt von der Lösung her, von der Rettung. Und die Lösung und das Ziel ist immer bei jedem Menschen die Rettung und die Umkehr, das neue Leben in Gott, erfüllt von seinem Geist. Und zwar nicht nur die Rettung des anderen, sondern auch unsere eigene Rettung. Auch wenn wir alle hier sitzen und bekennende Christen sind, dann geben Sie mir vielleicht recht, dass wir manchmal nicht nur andere Menschen verurteilen, sondern gerne auch mal uns selbst. Jetzt habe ich schon wieder das und das gemacht. Ich lerne das nie. Ich kann das einfach nicht ändern. Ich glaube, Gott möchte diese Stimme der Anklage und auch der Selbstanklage zum Schweigen bringen und dafür die Stimme des Glaubens und des Vertrauens in Gottes Liebe in uns wecken, sodass wir sagen können, Gott liebt mich, so wie ich bin, an diesem Punkt, wo ich bin. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus für mich hingegeben. Ich bin erlöst durch sein Blut. Auch wenn ich Fehler mache, bin ich von Gott geliebt. Gott hat mich geliebt, als ich noch Sünderin war, und er wird mich auch bis in Ewigkeit lieben, mit dem ganzen Prozess der Veränderung und Entwicklung, der dazwischen liegt. Und wenn wir uns selber diese Liebe, diese Barmherzigkeit zugestehen, wenn wir daran glauben, dann werden wir das auch anderen zugestehen können. Und daran glauben können, dass jeder Mensch Fehler macht und auch die, die in Sünde verstrickt sind, dass sie dennoch von Gott geliebt sind und dass Gott auch ihre Rettung und ihre Heilung will und sie befreien will von dem, was sie gefangen nimmt. Ich möchte Sie bitten, prüfen Sie sich heute selbst. Gibt es hier in der Gemeinde oder vielleicht in Ihrem Umkreis zu Hause, in Ihrem näheren Umkreis, jemanden, den sie meiden, wo sie meinen, im Recht zu sein mit ihrer Anklage und mit ihrer Kritik? Oder neigen sie vielleicht dazu, sich selbst anzuklagen und sich selbst zu verdammen? Wenn wir wirklich von Gottes Geist erfüllt sein wollen, dann ist da kein Platz für Anklage und Selbstanklage. Wir sollen als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu Christi, keine Lebensvernichter, sondern Lebensspender sein. Das gilt für uns selbst, aber eben auch für andere. Ich könnte es auch ein bisschen krasser ausdrücken. Wir sollen keine Mörder sein, sondern Hebammen. Wir sollen anderen zum Leben verhelfen, anstatt Leben zu behindern oder gar zu vernichten. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? So fragt Gott die Israeliten im Exil und er antwortet selbst auf diese rhetorische Frage, nein. Ich freue mich, wenn einer von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Und das ist genau dieselbe Botschaft, die der Täufer Johannes verkündet hat, die Jesus Christus selbst verkündet hat, die die Apostel Petrus und Paulus verkündigt haben. Johannes hat gepredigt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Petrus hat gesagt, tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Paulus hat gesagt, und das lese ich uns vor, im Epheserbrief hat er das geschrieben, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führten und euch zerstörten. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und nun lebt so, wie es ihm gefällt. Abschließend können wir sagen, dieses Beispiel betreffend, dass der Gott des Alten Testaments sehr wohl auch der Gott des Neuen Testaments ist. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der Gott Jesu und es ist der Gott, den die Apostel verkündigt haben. Es ist der Gott, der jeden Menschen sein Geschöpf, sein Eigentum nennt und der jeden Menschen liebt und dessen Rettung und Umkehr und Heilung will. Gott ist ein Gott der Liebe und die Liebe gibt niemals einen Menschen auf, weder sich selbst noch einen anderen Menschen. Das steht im 1. Korintherbrief 13. In jeder Lage vertraut die Liebe und hofft für andere. Sie erträgt alles mit großer Geduld. Ein jeder übernehme Verantwortung für sein eigenes Leben. Und kehre um von dem, was sein Herz und seine Gesinnung unrein macht und was den Segensfluss verhindert. Ich bitte Gott, dass er unsere Herzen erfüllt mit seiner unermesslichen Liebe, damit wir lieben können, so wie wir von ihm geliebt sind. Und damit wir anderen Menschen zum Leben in Fülle verhelfen können und es nicht verhindern. Amen.